Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die 102,6 Radio Free FM um 16 Uhr mit der Plattform. Und heute gehen wir gemeinsam nach draußen in die Natur und hoffen dort viele Pflanzen, viele Insekten, viele kleine Tierchen vorfinden zu können. Und dass das natürlich auch so bleibt, ist die Natur ganz, ganz wichtig. Und es gibt eine Vereinigung, die sich für Natur, Naturschutz und alles, was dazugehört, einsetzt. Und mit der möchte ich mich heute näher unterhalten. Mein Name ist übrigens Maximilian Strauß und mir gegenüber bei uns im Studio habe ich mir vom BUND nun Jana Rettich eingeladen. Sie ist heute hier und wird in den kommenden 60 Minuten mit mir einen Ausflug nach draußen machen und erörtern, warum naturnahe Gärten wichtig sind, was sie überhaupt sind, was dazugehört und wie man das Ganze vielleicht auch ein Stück weit pflegeleicht hinbekommt, sodass die Ausrede mit, ich habe ja für meinen Garten gar nicht so viel Zeit, am Ende nicht mehr zählt. In diesem Sinne, Jana, erstmal herzlich willkommen bei uns bei Radio Free FM. Schön, dass du den Weg und die Zeit gefunden hast, heute hier zu sein.
Ja, hallo und vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf.
Ich möchte dir erstmal die Möglichkeit geben, ein paar Worte zu dir verlieren. Wer bist du denn als Person? Was machst du? Vielleicht auch im Hinblick auf den BUND.
Ja, ich bin Jana, ich bin 33 Jahre alt und ich bin jetzt seit 4 Jahren beim BUND Regionalgeschäftsführerin. Aber ich sag vielleicht ein bisschen was zu meinem Hintergrund. Ich bin schon, seit ich ein ganz kleines Kind bin, eigentlich beim BUND aktiv. Bin in Ulm Süd aufgewachsen, also Donaustetten-Göcklingen in der Ecke. Und da gibt's schon lange eine BUND-Gruppe. Das sind einfach Ehrenamtliche, die sich um Umwelt- und Naturschutz kümmern, dort vor Ort. Und da war ich als kleines Kind immer schon mit dabei bei den Einsätzen im Biotop und auf den Exkursionen zu den Vögeln oder zu den Kröten im Teich und so weiter und war da als kleines Kind schon ganz begeistert von der Natur. Und ein Stück weit habe ich das dann auch sozusagen zu meinem Beruf gemacht. Also ich habe zunächst eine Ausbildung zur Pferdewirtin gemacht nach dem Abi und habe dann aber Agrarwissenschaften studiert an der Uni Hohenheim. Und habe dann während dem Studium gemerkt, dass ich mich eigentlich noch mehr für Umwelt- und Naturschutz einsetzen möchte. Ja, und bin jetzt sehr froh, dass ich das sogar hauptberuflich machen kann beim BUND, eben beim Bund für Umwelt- und Naturschutz hier in Ulm.
Wie lange machst du das dann schon beruflich, wenn ich fragen darf?
Also ich mache das jetzt seit 4 Jahren inzwischen. Ich habe dann nach dem Studium noch eine Projektstelle gehabt beim Julius-Kühn-Institut für Bienenschutz in Braunschweig. Und war dann noch eine kurze Zeit beim Regierungspräsidium in Tübingen. Und jetzt seit 4 Jahren bin ich eben wieder zurück in Ulm, in meiner alten Heimat, und darf hier für den BUND tätig sein. Und ich betreue aber nicht nur den Stadtkreis Ulm, sondern auch noch 2 Landkreise, nämlich den Alb-Donau-Kreis und den Kreis Biberach beim BUND.
Also einiges an Verantwortungen zu tun, was ich da schon raushöre. Vielleicht, wenn ich mal kurz in die 4 Jahre reinblicken darf. Was waren denn da so deine persönlichen Highlights, was du vielleicht bewegen konntest?
Ja, also wir sind ja für wahnsinnig vielfältige Themen zuständig beim BUND. Also das ist nicht nur der klassische Naturschutz, Kröten über die Straße tragen oder Vögel schützen, sondern wir machen auch ganz viel im Bereich Klimaschutz. Wir setzen uns für weniger Gift in Lebensmitteln ein, Streuobstwiesen. Also ein ganz vielfältiges Themenspektrum und ja, meine Highlights sind sicher unser Projekt Wildbienenretter, was wir seit 2021 in der Stadt Biberach machen. Das ist ein Umweltbildungsprojekt mit Schulklassen in der Grundschule. Da dürfen immer 3 Grundschulen teilnehmen und das sind intensive Projekttage, die wir da zusammen mit den Kindern machen, damit die eben alles über Wildbienen erfahren können und auch erfahren, wie wir Wildbienen und damit auch ganz viele andere Insekten in unserer Umgebung schützen können. Und ja, weitere Highlights sind sicher, dass wir uns erfolgreich einsetzen konnten, wertvolle Naturräume zu erhalten. Zum Beispiel jetzt erst kürzlich durch eine Petition haben wir große Teile von der Streuobstwiese in Ehingen gerettet, die eigentlich zum Baugebiet werden sollte. Und sind auch immer noch dran, bei vielen weiteren Baugebieten in wertvollen Naturräumen eben ja die zu verhindern beziehungsweise die Natur dort zu retten.
Also man hört auf jeden Fall auch schon deutlich raus, der BUND, der macht ganz, ganz viele Dinge. Wenn ich jetzt so mal plump daher sage, ja, der setzt sich halt für Naturschutz ein, dann ist das eigentlich wahnsinnig untertrieben.
Das stimmt, ja. Also unser Themenspektrum ist wirklich total vielfältig und das ist auch das Spannende bei meiner Arbeit. Du kannst nie sagen, was jetzt heute kommt. Es sind dann leider oft Hiobsbotschaften, dass man ganz schnell handeln muss, weil irgendwo Natur zerstört wird. Und dann versuchen wir dann natürlich ganz schnell einzugreifen und das Schlimmste zu verhindern. Und andererseits können wir aber auch wirklich kreativ sein, eigene Ideen entwickeln, eigene Projekte umsetzen und eben dadurch Natur schützen und Umwelt schützen. Und das ist eigentlich auch das Schöne und Spannende an meinem Beruf.
Das heißt, wenn du jetzt jemand, der vom BUND bisher noch nicht so viel gehört hat, mal in ein paar Sätzen zusammenfassen müsstest, was der BUND alles macht, wie würdest du ihm den BUND vorstellen?
Also der BUND ist eigentlich ein Ehrenamtsverband, der sich durch unsere Mitglieder trägt und vor allem auch durch unsere ehrenamtlich Aktiven. Wir sind unabhängig von Politik und Wirtschaft, also wir finanzieren uns wirklich rein durch Mitgliedschaften und durch Spenden. Das ist sicher eine Besonderheit. Und leben tut der BUND wirklich durch die ehrenamtlich Aktiven und durch die Gruppen in ganz Deutschland, die einfach bei sich vor Ort Umwelt- und Naturschutz machen.
Und um Umwelt- und Naturschutz, da soll es auch heute gehen. Wir blicken etwas genauer in das Thema naturnahe Gärten gemeinsam hinein in den kommenden Minuten. Vielleicht als Einstieg naturnahe Gärten. Man sagt vielleicht so auf den ersten Blick, ja, ich verstehe, was damit gemeint ist, aber wenn man dann anfängt, mal genauer darüber nachzudenken, was heißt denn eigentlich ein naturnaher Garten? Was steckt denn da dahinter?
Also ein naturnaher Garten, das sagt ja eigentlich schon der Name, der ist der Natur ein Stück weit nachempfunden. Und Natur bedeutet Vielfalt. In einem naturnahen Garten habe ich ganz vielfältige Strukturen. Also ich habe zum einen blühende Pflanzen, die ganz arg wichtig sind für ganz viele Insekten. Dann habe ich vielleicht einen Baum oder ein Stück Hecke in meinem Garten. Dann habe ich aber in einem naturnahen Garten auch immer irgendwo eine wilde Ecke, wo beispielsweise Brennnesseln ein bisschen wuchern dürfen oder wo ich Totholz habe, also einen Asthaufen, einen Laubhaufen. Das kann auch ein Steinhaufen sein, für Eidechsen zum Beispiel. Also einfach vielfältige Strukturen in so einem Garten, die verschiedenen Lebewesen einfach Rückzugsmöglichkeiten, Unterschlupf und Lebensraum bieten.
Warum setzt ihr jetzt einen Fokus darauf, über dieses Thema, sag ich mal, ausführlicher zu sprechen, beziehungsweise hier mit mehr Informationen auch auf die Bevölkerung zu gehen? Also vielleicht anders ausgedrückt, warum ist euch das Thema so wichtig?
Das Thema ist uns sehr wichtig, weil tatsächlich Gärten eine riesige Fläche bilden bei uns in Deutschland. Also Privatgärten, das glaubt man eigentlich kaum. Die Fläche der Privatgärten in Deutschland ist größer als die Fläche der Naturschutzgebiete zusammengenommen. Also da haben wir wahnsinnig viel Potenzial einfach für Tiere, Pflanzen, Lebensräume zu schaffen. Und andererseits geht aber heutzutage der Trend so ein bisschen in die Richtung vermeintlich pflegeleichte Gärten. Und das sind dann leider oft Schottergärten, das sind ganz monotone Rasenflächen, wo womöglich noch der Mähroboter drüber fährt, Tag und Nacht. Und das sind so naturferne Gehölze wie Thuja-Hecken oder Kirschlorbeerpflanzen, die vermeintlich pflegeleicht sind, aber letztendlich eigentlich doch oft mehr Pflege brauchen als ein naturnaher Garten, wo man einfach auch mal was wild wachsen lässt.
Ich meine, dass Schottergärten natürlich alles andere als naturfördernd sind, das liegt, denke ich, auf der Hand. Ja, wo Steine sind, da tut sich die Natur schwer. Jetzt gibt's aber bestimmt Hörerinnen und Hörer da draußen, die sagen, na ja, wenn ich jetzt einen Kirschlorbeer habe oder selbst wenn der Mähroboter drüber fährt, das ist ja Natur, also das ist ja besser als nichts. Warum sagt er jetzt, nee, der Mähroboter ist nicht gut oder auch diese ich sag mal, einfachen Kulturen, die sind nicht gut, da sollte man was anderes machen.
Ja, also Rasen zum Beispiel ist keine natürliche Struktur. In der Natur würde man niemals Rasen finden, der einfach ja wöchentlich gemäht wird, wenn nicht sogar, wenn der Roboter fährt, täglich irgendwie kurz gehalten wird. Das würde man in der Natur einfach nicht finden. Sprich, da gibt es eigentlich fast gar keine Tiere, die da irgendwie überleben können. Zusätzlich so ein Mähroboter, gerade wenn der nachts unterwegs ist, dann kann es halt auch sein, dass der Igel verletzt, böse Verletzungen zufügt, die teilweise dann sogar tödlich enden. Der aber auch zum Beispiel Frösche, die ja an Nacht aktiv sind, einfach zerhäckselt. Also muss man tatsächlich so drastisch sagen. Also Rasen, schon mal eine Struktur, die es in der Natur eigentlich so nicht gibt. Dann die Gehölze wie Kirschlorbeer oder Thuja, die sind einfach bei uns nicht heimisch. Also unsere heimische Tierwelt, die kann einfach nur mit Pflanzen was anfangen, die bei uns auch heimisch sind, wo die sich eben in der Evolution über Jahrhunderte angepasst haben. Wenn man jetzt so vergleicht, eine Thuja-Hecke mit einer einheimischen Schlehenhecke zum Beispiel. Also in der Thuja-Hecke kann vielleicht eine Vogelart brüten, das ist noch die Amsel. Die kommt damit irgendwie klar. In einer normalen Schlehenhecke, die bei uns heimisch ist, die man überall in der Natur findet, können etliche Vogelarten brüten. Oder bei den Insekten ist es genauso. Da, ich glaube, es sind irgendwie über 30 Schmetterlingsarten, die ihre Raupen an der Schlehe aufziehen, wo eben die Schlehe Raupenfutterpflanze ist. Beim Kirschlorbeer keine einzige.
Jetzt sagen ja aber viele, ich meine, gerade wenn wir jetzt den Rasen anschauen oder auch oft, du hast jetzt gesagt, natürlich Pflanzen, die bei uns nicht heimisch sind. Für viele Menschen ist der Garten ja ein Stück weit, der wird ja wirklich poliert, da versucht man vielleicht auch Pflanzen eben hinzusetzen, die einfach schön sind, weil man daraus ja eine Oase eben für den Menschen gestalten will, nicht für die Tierwelt. Ist das dann ein Stück weit für dich im Widerspruch, dass man den Garten zu einer Oase für sich selbst gestaltet, sondern sollte der eben viel mehr den Insekten, den Tieren dienen? Oder gibt es da eine Möglichkeit, wo du sagst, naja, das kann man vielleicht kombinieren. Es ist jetzt auch, wenn die Pflanze bei uns nicht heimisch ist, nicht grundsätzlich schlecht, wenn man vielleicht ein paar Dinge beachtet.
Ja, also zunächst finde ich dazu, dass wir Menschen der Natur ja ganz schön viel Lebensraum wegnehmen. Wir bauen Häuser in die Natur, wir bauen unsere Straßen in die Natur. Und die Natur hat ja leider keine Stimme, um sich irgendwie dagegen zu wehren. Und deswegen finde ich, ist es ein Stück weit auch unsere Pflicht, vielleicht der Natur ein bisschen was zurückzugeben. Wenn wir irgendwo ein Haus bauen, dass wir dann zumindest, wenn wir einen Garten haben, den ein Stück weit auch so gestalten, dass eben da Tiere und Pflanzen noch überleben können. Und klar schließt sich das nicht komplett aus, dass wir vielleicht auch mal irgendwie ein nicht einheimisches Gehölz oder irgendwelche nicht einheimischen Stauden in unserem Garten haben können. Aber man sollte halt gucken, dass es vielleicht auch ein paar einheimische Arten sind, die dann doch wieder ein bisschen Lebensraum bieten für unsere Arten.
Also ich höre auf jeden Fall raus, es ist wichtig, dass man im Garten, im Grünen berücksichtigt einfach unsere Natur, wozu natürlich die Insekten, die Tiere gehören, dass man einfach, was bei uns heimisch ist, irgendwo unterstützt. Das kann man dann kombinieren, natürlich auch mit den ein oder anderen Vorlieben oder ich sag mal Wünschen, die man vielleicht für sich selber noch gerne realisieren würde. Wie man idealerweise vielleicht seinen Garten gestaltet, was da so gute Gehölze, gute Pflanzen wären, darüber möchte ich auch noch sprechen mit Jana Rettig hier bei uns auf der 102,6. Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und Jana Rettig vom BUND. Wir sprechen heute gemeinsam über naturnahe Gärten, haben uns eben schon darüber unterhalten, dass man ein bisschen darauf schauen sollte, eben, dass auch die Insekten und Tiere bei uns, die bei uns heimisch sind, eben mit heimischen Pflanzen in Berührung kommen können, dass man also nicht vielleicht lauter Palmen aus anderen Ländern in seinem Garten beheimatet, sondern eben auch, ja, Kirschlorbeer hat sie zum Beispiel, die Schlehenhecke hat sie aufgezählt anstelle von einem Kirschlorbeer, so
ja, ganz
was.
Genau.
Und dass man da eben den Garten einfach ein bisschen heimisch auch gestaltet. Und Jana, da frage ich jetzt an dich mal relativ direkt, wie würde denn für dich so ein idealer Garten aussehen? Was für Pflanzen kämen da so darin vor? Vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele dazu nennen.
Genau, also ein toller naturnaher Garten hat viele Strukturen, das habe ich ja vorher schon gesagt, hat irgendwo ein Stück Blumenwiese, da gibt es auch tolle Saatgutmischungen, die man da ansehen kann. Diese Blumenwiese wird dann nur selten gemäht, 1 bis 2 Mal im Jahr. Ich mache das bei mir zu Hause mit der Sense. Macht mir auch echt extrem viel Spaß, mit der Sense zu mähen. Ist auch ein gutes körperliches Workout tatsächlich. Da braucht man keinen Sport mehr machen. Und wird auch nur abschnittsweise gemäht, also nicht alles auf einmal, weil dann habe ich ja alles auf einmal weg, dann finden die Insekten nichts mehr. Dann habe ich mehrjährige Stauden, mehrjährige einheimische Stauden. Das sind zum Beispiel Königskerze, das ist die Wiesenwitwenblume, die Bergflockenblume, Klatschmohn, also ganz verschiedene Blumenarten, wo eben überall Schmetterlinge und auch Wildbienen Nahrung finden in Form von Nektar und Pollen. Dann hat ein idealer Naturgarten irgendwo eine Wasserstruktur, also sprich einen kleinen Gartenteich oder sowas. Das ist jetzt tatsächlich was, was ein bisschen vielleicht auch aufwendiger anzulegen oder zu pflegen ist. Aber ich habe das schon als kleines Kind daheim bei meiner Mama im Garten gemacht, dass ich einfach einen Eimer genommen habe, den eingegraben und dann Wasserpflanzen eingepflanzt. Dann habe ich schon einen Mini-Teich, wo zumindest dann Libellen, also ein bisschen Lebensraum finden, wo Insekten einfach ein bisschen was trinken können. Dann habe ich irgendwo in einem Naturgarten auch immer eine Totholzecke, wo einfach Gehölzschnitt gelagert wird, wo auch ein bisschen Laub dazukommt, wo der Igel zum Beispiel im Winter Unterschlupf findet oder auch Frösche und Kröten. Dann irgendwo vielleicht ein Steinhaufen mit ein bisschen Sand. Da können dann Eidechsen leben. Und dann habe ich irgendwo in einem Naturgarten auch immer ein Stück offene Bodenstellen, weil von den 560 bei uns vorkommenden Wildbienenarten nisten 3/4 im Boden. Also die brauchen irgendwo ein Stück weit offene Bodenstellen, um da ihre Nester zu bauen. Und ich bin ja ein ganz großer Wildbienenfan und überall, wo im Garten eben offene Bodenstellen sind, wo es ein bisschen lehmig, sandig ist, da bauen die dann ihre Nester. Und das kann man dann auch echt ganz schön beobachten. Wenn da so kleine Erdhügelchen sind, wo die ausgraben, dann weiß man, ah ja, da ist ein Wildbienennest. Und wenn man ein bisschen Zeit und Ruhe findet, kann man sich da hinsetzen und die Wildbiene beobachten, wie sie da ein- und ausfliegt. Finde ich total spannend. Ja, was fehlt noch? Irgendwo eine wilde Ecke, vielleicht auch mit Brennnesseln. Einfach mal wachsen lassen. Das ist so meine Devise. Ich habe tatsächlich auch nicht so viel Zeit, um zu gärtnern, aber ich lasse vieles einfach wild wachsen. Und das ist eigentlich oft das Beste in der Natur. Und es ist pflegeleicht. Man muss nichts machen.
Jetzt gibt's bestimmt viele, die sagen, naja, wenn ich alles wild wachsen lasse, gerade wenn ich auch eine wilde Ecke habe, dann sind da Brennnesseln und jeder, der vielleicht zu Hause schon ein schönes Beet mal angelegt hat, der weiß, es gibt Pflanzenarten, die wir als Unkraut bezeichnen, die vermehren und breiten sich immer schneller aus wie das, was man gerne dort selber hätte. Und jetzt sagt sicherlich der eine oder andere, naja, jetzt habe ich da die wilde Ecke, die Brennnessel, die gefällt mir sowieso eigentlich persönlich nicht so gut. Für mich ist die ja nicht so schön. Jetzt pflege ich das auch gar nicht so extrem, dann breitet die sich doch aus und dann habe ich die überall. Was sagst du dazu?
Das stimmt nicht, da muss man nicht so viel Angst haben. Also ich habe in meinem Garten eine Ecke, wo Brennnesseln wachsen, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die sich ausbreiten. Eigentlich, die bleiben immer schön da, wo sie sind. Und die muss man auch nicht abmähen oder so. Also ich lasse die einfach wachsen und im nächsten Jahr wachsen sie genau an der gleichen Stelle wieder. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sie sich großartig ausbreiten. Und wenn das der Fall wäre, dann kann man ja auch kurz die Sense oder eine Sichel nehmen und die einmal im Jahr ein bisschen abschneiden, dass sie sich da eben nicht ausbreiten. Das ist ja auch nicht viel Arbeit.
Das heißt, wenn wir uns mal anschauen, wenn wir den Garten ein Stück weit sich selbst überlassen, hättest du nicht die Angst, dass es zu einer Art Verwilderung des Gartens kommt, der dann so gemischt ist, dass man als Mensch gar nicht mehr irgendwie eingreifen kann und wieder irgendwas ja nach den eigenen Vorstellungen gestalten, oder?
Also ich finde, wir müssen irgendwie als Menschen ein Stück weit von diesem Gedanken, dass wir immer alles ordnen müssen und alles immer irgendwie rechteckig oder quadratisch sein muss, ein Stück weit wegkommen, weil in der Natur ist das halt nicht so. Und ich finde es persönlich echt schön, wenn einfach auch mal was wächst und man ja auch jedes Jahr dann entdecken kann, wo was Neues wächst und was anderes wächst und sich das einfach ein Stück weit entwickeln lässt. Und ich meine, gut, wenn wir jetzt auf einer Fläche über ganz viele Jahre oder Jahrzehnte gar nichts machen, dann haben wir den Fall, dass wahrscheinlich Gehölze hochkommen, also irgendwie Sträucher wachsen, Bäume wachsen. dann wird es tatsächlich vielleicht so wild, in Anführungszeichen, dass wir irgendwann nur noch Bäume haben. Aber da kann man ja zwischendurch einfach auch ein Stück Weg reinmähen, auch einen Steinplattenweg zum Beispiel mit Sukkulenten, also das sind so trockenheitsliebende Pflanzen, das ist ganz arg toll. Da kann man dann gleichzeitig über einen Weg gehen und hat noch die ganzen blühenden Sukkulenten für die Insekten. Auch eine schöne Struktur in einem Garten. Und man kann ja auch sein ordentliches Gemüsebeet haben, das sagt ja gar nichts, also gar niemand was dagegen. Ich meine, da muss man sich dann natürlich um das vermeintliche Unkraut, also ich sage eigentlich immer gerne Wildkraut, weil Unkraut gibt's nicht. Irgendwie ist jede Pflanze wertvoll. Aber da kann man sich dann natürlich auch ein bisschen intensiver drum kümmern.
Jetzt hast du natürlich zum Beispiel auch bei dir Wildbienen und du hast auch gesagt, 3/4 der Bienen nisten im Boden. Das heißt, wenn wir jetzt in den Garten idealerweise so vorbereiten, dass sich dort viele Wildbienen einnisten können. Es gibt ja auch die ein oder anderen Allergiker, die werden jetzt vielleicht sagen, ja, dann habe ich die Bienen da vor meinem Haus und am Ende sticht mich eine. Müssen die jetzt Angst haben oder irgendwie vielleicht was Besonderes beachten?
Nee, überhaupt nicht, weil Wildbienen eigentlich nicht stechen können. Also die meisten Wildbienenarten sind so klein und der Stachel ist so dünn, dass die durch menschliche Haut gar nicht durchstechen können. Also da muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Und anders als die Honigbienen sind die Wildbienen auch total friedlich. Also die kann man, es gibt ja auch so Wildbienenhäuser oder Insektenhotels, wie es landläufig so gesagt wird. Da kann man wirklich direkt davor stehen und kann die Wildbienen beim Ein- und Ausfliegen beobachten. Und da ist noch nie jemand gestochen worden. Also da muss man sich als Allergiker wirklich gar keine Gedanken machen, dass man jetzt von Wildbienen gestochen wird.
Jetzt hast du viel aufgezählt, was man idealerweise in seinem Garten machen sollte. Was wäre denn da für dich so, ich sag mal, das Wichtigste oder vielleicht auch so die ersten Schritte, wenn man jetzt raus in seinen eigenen Garten geht und sagt, ach Mensch, Diana, die hat jetzt so viel gesagt, ich will jetzt anfangen, aber irgendwie bei mir ist alles noch, wie hast du gesagt, quadratisch, rechteckig, da ist noch überhaupt nichts naturnah sozusagen gestaltet. Ja. Jetzt möchte ich anfangen, aber ich kann ja nicht alles gleichzeitig umsetzen. Was ist vielleicht für dich, wo du sagst, das ist mal so ein Anfang, das bringt vielleicht auch der Natur erstmal am meisten? Was wären da so die ersten Schritte?
Genau, also das allererste wäre für mich, dass ich irgendwo ein blühendes Beet anlege mit einheimischen Wildpflanzen. Da kann ich auch wirklich eine Saatgutmischung nehmen. Also sprich, ich grabe ein Stück von meinem Rasen um, sodass ich eine Rohbodenfläche habe und dann sähe ich einfach eine Saatmischung aus mit einheimischen Wildpflanzen. Dann habe ich schon mal für ganz viele Insekten was getan. Und dann kann ich Schritt für Schritt weitermachen, je nachdem, wie viel Zeit, wie viel Lust ich habe. Ich kann irgendwo vielleicht einen kleinen Obstbaum pflanzen oder ein Stück Hecke pflanzen. Ja, einfach Schritt für Schritt, so wie es Spaß macht, so wie es auch gefällt natürlich. Also vielleicht gefallen mir die Stauden ein bisschen besser, vielleicht gefällt es mir besser, wenn ich irgendwo in der Ecke vom Garten eine Weide pflanze. Die Saalweide ist so ein ganz tolles Gehölz, was ganz, ganz vielen Insekten hilft. Die blüht relativ früh im Frühjahr. Und wenn ich dann weitermachen will, dann sollte ich dafür sorgen, dass vom frühen Frühjahr bis in den Herbst rein immer irgendwas blüht für die Insekten. Dass einfach verschiedene Arten immer irgendwie ein Nahrungsangebot haben, das ganze Jahr über, also die ganze Wachstumssaison über. Und bei den Staudenbeeten im Winter einfach die abgeblühten Stängel stehen lassen, weil das sind auch ideale Überwinterungsstrukturen für Insekten. Und es gleichzeitig wieder pflegeleicht, weil ich nichts zurückschneiden muss im Herbst.
Du sprichst natürlich auch nochmal einen guten Punkt an, das Thema pflegeleicht. Es gibt ja, du hast selber schon gesagt, du hast eigentlich gar nicht so viel Zeit, dich um das Grün bei dir zu Hause zu kümmern. Hast du vielleicht noch den ein oder anderen Tipp für Leute, die jetzt sagen, ach Mensch, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Ja, ich komme vielleicht so, ja, alle paar Monate mal dazu, irgendwas im Garten zu machen. Gibt es da irgendwas, wie man wirklich den Garten naturnah so gestalten kann, dass man vielleicht ein-, zweimal im Jahr korrigiert irgendwas und ansonsten wirklich der Garten alleine klarkommt und das vielleicht auch über viele, viele Jahre?
Ja, also bester Tipp, Blumenwiese statt Rasen. Das ist das Einfachste überhaupt. Man muss ein-, zweimal im Jahr mähen, habe ich ja vorher schon gesagt, und den Rest vom Jahr wachsen lassen.
Ist vielleicht auch schön dann anzusehen, wenn man dort verschiedene Blumen...
Total, also es ist eine Blumenwiese, es gibt fast nichts Schöneres. Allein, ja, setzt euch mal im Sommer in eine Blumenwiese rein. Also was es da an Leben gibt, da zirpen die Grillen, da fliegen die Schmetterlinge rum, da fliegen die Wildbienen rum. Also es gibt fast nichts Schöneres für mich, sich einfach in eine Blumenwiese zu setzen und dann diese Farbvielfalt. Ja, Blumenwiese statt Rasen.
Blumenwiese, also ein buntes, insektenreiches Territorium.
Genau, eigentlich ein kleines Paradies.
Vielleicht, wenn wir noch mal kurz auf die naturnahen Gärten schauen, du hast jetzt viele Möglichkeiten aufgezählt, was man dort tun kann, um eben den Garten möglichst naturnah zu gestalten. Gibt es vielleicht auch für dich so ein, zwei Dinge, wo du sagst, da sollte man aufpassen, dass man nicht quasi in die falsche Richtung geht, dass man beim Umgestalten irgendwie doch eine falsche Pflanze oder irgendwas auch in der falschen Kombination dort dann ansiedelt, sodass es eigentlich kontraproduktiv ist. Gibt es da so Fallstricke, wo du sagst, da sollte man vielleicht ein bisschen drauf achten?
Eigentlich nur den Fallstrick, dass man möglichst heimische Arten verwenden sollte. Also es gibt auch gebietsfremde Arten, die schön blühen und wo man dann meinen könnte, da sind doch auch irgendwie viele Bienen dran oder so. Beispielsweise die kanadische Goldrute habe ich auch in meinem Garten, wurde von den Vorbesitzern da leider eingesät. Blüht schön, bietet auch tatsächlich Wildbienen Nahrung, aber ist halt leider nicht einheimisch und verbreitet sich enorm. Also wenn ich da nicht aufpasse, dann habe ich die überall rumwuchern. Das ist vielleicht so ein Fallstrick, den man vermeiden sollte, dass man irgendwie gebietsfremde Arten irgendwo einsät, die sich dann halt echt enorm verbreiten, weil die einfach keine Konkurrenz haben. Aber ansonsten fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, was ich dazu sagen könnte.
Also kann gar nicht so viel schief gehen.
Nee, also einfach ausprobieren. Das mache ich bei mir im Garten auch. Ich probiere ganz viel aus und manchmal fressen die Spatzen den Samen weg, manchmal sind es die Schnecken, aber dann kommt halt was anderes. Also ja, einfach ausprobieren.
Auf jeden Fall viele, viele Ideen, wie wir zum naturnahen Garten bei uns zu Hause kommen, wie auch jeder, der zuhört, dass, wenn man natürlich einen Garten hat, das bei sich zu Hause auch mal überprüfen kann. Jetzt schauen wir natürlich gerade in einer Zeit, in der Wohnraum knapp ist, man hier in Ulm, in der Innenstadt, da haben die allerwenigsten natürlich auch einen Garten. Da stellt sich natürlich auch die Frage, was kann man vielleicht da tun? Was kann man in der Stadt tun, wenn oder auch wenn die Gärten immer kleiner werden? Wie sieht das vielleicht auch bei Stadtgärten aus? Und das ist ein Punkt, darüber möchte ich mit Jana auch noch sprechen, gemeinsam. Sie ist vom BUND, wir sprechen über naturnahe Gärten und unterhalten uns gleich. Unter anderem auch noch über Artenschutz, wie es im eigenen Garten zum Paradies wird. Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und dem BUND. Jana Rettig bei mir zu Gast. Wir sprechen über naturnahe Gärten. Eben haben wir uns schon drüber unterhalten, dass man im eigenen Garten eine Wasserstruktur, eine wilde Ecke anlegen sollte. Darauf achten, dass es natürlich Pflanzen, Sträucher, Bäume sind, die einfach bei uns natürlich auch heimisch sind, um hier den Insekten und Tieren entsprechend Nahrung als auch Unterschlupf bieten zu können. Drei Viertel der Wildbienen nisten übrigens im Boden. Interessanter Fakt, den man so vielleicht auch noch nicht wusste. Das heißt, da freie Bodenstellen bieten sich für diese Wildbienen natürlich dann auch idealerweise an, um sich dort niederzulassen, beziehungsweise dort vielleicht auch ein Nest zu errichten. Jetzt habe ich vor der Musikpause schon angesprochen, dass das Thema Wohnraum, beziehungsweise gerade auch der Wohnraum in Ulm natürlich knapp ist, beziehungsweise sowieso, wenn wir in die Innenstadt schauen, da ist natürlich nicht unbedingt ein Garten vor der eigenen Haustüre. Gibt's vielleicht Möglichkeiten, wie ich den Stadtgarten, wie ich vielleicht den eigenen Balkon auch so einsetzen kann, dass ich die Natur in Ulm dort unterstützen kann?
Auf jeden Fall gibt es da Möglichkeiten. Ich empfehle jedem von euch mal im Viertel auf dem Kreuz vorbeizuschauen in Ulm. Da gibt es nämlich eine ganz engagierte Truppe, die auf öffentlichen Flächen gärtnert. Also die einfach grüne Strukturen anlegt auf öffentlichen Flächen, natürlich im Einvernehmen mit der Stadt Ulm. Und da gibt's Blumentöpfe, da gibt's Fassadenbegrünungen, da gibt's Bäume, die gepflanzt werden. Guckt euch da mal um. Sieht total schön aus, also macht was für Stadtbild, hilft auch dem Stadtklima. Und macht einfach ein tolles Bild. Und dann gibt es natürlich verschiedene Gruppierungen, die auch in Ulm Stadtgärten betreiben. Da gibt es zum Beispiel das Städtische Gärtnern vom BUND, die im Dichterviertel unter anderem Hochbeete haben, wo man einfach mitgärtnern kann. Also da gerne bei uns, beim BUND melden, wenn ihr da Interesse habt, auf öffentlichen Flächen zu gärtnern. Da gibt es Möglichkeiten. Und unsere BUND-Hochschulgruppe an der Uni Ulm zum Beispiel, die haben auch in den letzten Jahren Hochbeete auf dem Uni-Gelände errichtet. Also auf den Dächern von der Uni gibt es Hochbeete, wo Studierende oder auch Mitarbeitende von der Uni einfach mitgärtnern können. Ja, und dann noch das Thema Balkone. Also auch auf einem kleinen Balkon kann man tatsächlich relativ viel machen. Ich habe 3 Jahre lang in Langenau gelebt und hatte da einen ganz kleinen Balkon mit 9 Quadratmetern und habe da wirklich einen tollen naturnahen Garten gehabt auf dem Balkon, wo echt sich auch spezielle Wildbienenarten angesiedelt haben, was ich gar nicht für möglich gehalten hätte, wo man auch wirklich viel machen kann. Einfach mit einheimischen Pflanzen, auch solche Saatgutmischungen in Balkonkästen, relativ einfach. Man kann sich auch ein kleines Bäumchen, ich hatte so eine kleine Weide auf dem Balkon stehen in einem Blumentopf, wo man da auch echt viel machen kann auf ganz kleiner Fläche.
Also auch dort gibt es Möglichkeiten, in Balkonkästen, in Blumentöpfen natürlich den Balkon zu begrünen. Hier
auf jeden Fall, ja.
Natürlich auch wieder mit heimischen Arten, nicht dann irgendwie
ganz genau
ausländische Pflanzen dort, nur weil sie hübsch sind.
Ja, das wäre wichtig.
Und so kann man sich sozusagen auch die eigene kleine Oase dann auf dem eigenen heimischen Balkon schaffen.
Ja, ich hatte ganz viele Spatzen, so einen richtig großen, lustigen Spatzentrupp auf meinem Balkon. Es war auch immer total nett, die zu beobachten.
Das kann ich mir vorstellen. Da kann man dann sich hinsetzen und sozusagen auch die Vögel gemeinsam beobachten.
Genau.
Jetzt haben wir immer über naturnahe Gärten gesprochen und haben gesagt, die sind wichtig, um hier Insekten und Tieren, die bei uns eben leben, entsprechend Nahrung als auch Lebensraum zu bieten. Da schwingt das Thema Artenschutz mit. Warum ist vielleicht ein bisschen, jeder hat schon vom Artensterben natürlich auch gehört. Das heißt, Artenschutz versucht dem natürlich immer entgegenzuwirken, dem Artenerhalt beizutragen. Vielleicht, Jana, an der Stelle direkt für dich. Wie stehen wir denn da bei uns gerade in Ulm, Alb-Donau-Kreis oder in Biberach, wo du aktiv bist? Wie steht's da um unsere Artenvielfalt? Wie wichtig ist für uns in unserer Region der Artenschutz?
Der Artenschutz ist in unserer Region genauso wichtig wie in ganz Deutschland, wie auf der ganzen Welt. Also wir haben überall auf der Welt das Problem, dass wir dramatische Rückgänge bei den Arten haben. Das ist jetzt auch wissenschaftlich bewiesen, also gerade in Deutschland, da gab es 2017 eine große Studie, da hat ein insektenkundlicher Verein eben beobachtet, dass über 30 Jahre 75% der Insekten mehr oder weniger verschwunden sind, also wirklich dramatische Rückgänge. Und das sogar in Naturschutzgebieten. Und dann kann man sich ja ausrechnen, wie es eben im städtischen Bereich, in der freien Landschaft, wo eben kein Naturschutzgebiet ist, aussieht. Also da gibt's schon drastische Probleme einfach. Und es hängt ja auch irgendwie ein Stück weit mit unserem eigenen Überleben zusammen. Wenn Arten wegbrechen, dann sind eben ganze Ökosysteme in Gefahr und es bedroht letztendlich auch das Überleben von uns Menschen. Deswegen müssen wir uns da einsetzen und deswegen wollen wir uns auch eben für das Thema naturnahe Gärten so stark machen.
Gibt's da vielleicht gerade aktuell Arten, also zum Beispiel Insekten oder auch Vögel, die wir kennen, die aktuell tatsächlich gefährdet sind, was man vielleicht auch gar nicht vermutet?
Ja, tatsächlich, ganz aktuelles Beispiel ist der Igel. Der ist Wildtier des Jahres 2024 geworden. Also Igel kennt, glaube ich, jedes kleine Kind. Und der ist inzwischen leider von einer häufigen Art auf der Vorwarnliste der roten Listen gelandet. Also ist bedroht bei uns inzwischen. Und gerade Igel sind so Tiere, die halt wahnsinnig in naturnahen Gärten auch vorkommen, die da Schnecken fressen, die dort Insekten finden, die dort eigentlich auch irgendwie einen Unterschlupf für den Winter finden. Aber leider gerade der Igel, der ehemals echt häufig in unseren Gärten anzutreffen war, ist inzwischen gefährdet.
Liegt das tatsächlich daran, dass die Gärten ihm keinen Platz mehr bieten?
Ja, das liegt definitiv daran. Also es liegt zum einen natürlich auch an der Straßendichte und an der Verkehrsdichte, dass Igel einfach oft überfahren werden. Aber es liegt auch an den Gärten, dass sie dort einfach nicht mehr wandern können, weil viele Gärten einfach umzäunt sind und da kommt kein Tier mehr rein, kein Tier mehr raus. Dann finden die natürlich auf monotonen Rasenflächen und in Schottergärten einfach auch keine Nahrung und können da nicht überleben. Also ganz klar.
Jetzt hast du natürlich auch schon eine Möglichkeit angesprochen, das ist das Insektenhotel. Wenn ich jetzt einen naturnahen Garten habe, ich habe dort viele Pflanzen, die bei uns heimisch sind, habe das ein Stück weit sich überlassen, dass die Natur, ich sag mal, in Eigenregie auch ein Stück weit schalten und walten darf. Es gibt wilde Ecken. Bringt dann ein Insektenhotel beispielsweise nochmal was Zusätzliches oder ist es da vielleicht eher besser zu sagen, nee, dann sollen, wenn der Garten schon so viel hergibt, die Insekten auch versuchen, sich dort irgendwo niederzulassen?
Also wenn ich wirklich einen strukturreichen, naturnahen Garten habe, dann brauche ich kein Insektenhotel, auf gar keinen Fall. Ein Insektenhotel ist keine Artenschutzmaßnahme. Ein Insektenhotel ist ganz, ganz toll, zum Beispiel für Kinder, weil man da halt wirklich beobachten kann, wie sich Wildbienen dort ansiedeln, wie die ihre Nester anlegen, wie die da rein und raus fliegen. Also zum Beobachten, zum Naturerfahren, ein Stück weit für Kinder, ganz arg toll. Aber in einem wirklichen schönen, naturnahen Garten brauche ich es definitiv nicht. Da finden die Insekten auch so Lebensräume.
Das heißt, ein Insektenhotel ist eigentlich nur hübsch für Kinder, hat aber für die Natur eigentlich gar keinen so positiven Effekt.
Für den Artenschutz hat es überhaupt gar keine Relevanz. Nee, also wir vom BUND bauen tatsächlich auch Insektenhotels, nennen das nicht gerne Insektenhotels, sondern Wildbienenhäuser, weil sich eigentlich nur Wildbienen in solchen Strukturen ansiedeln. Also Insektenhotel, der Name ist eigentlich schon irreführend. Wir verwenden das tatsächlich sehr viel für die Umweltbildung, einfach weil man toll beobachten kann. Da gibt es auch dann so Glasröhrchen, die man aufmachen kann, wo man dann wirklich sehen kann, wie so eine Wildbiene ihr Nest da drin baut und die Larven sehen kann. Also es ist ganz toll zum Beobachten, aber für den Artenschutz hat ein Insektenhotel überhaupt gar keine Relevanz.
Das heißt, die Ausrede mit, ach, bei mir ist der Garten zwar gepflegt, aber es hängt ein Insektenhotel, das zählt nicht.
Das zählt leider nicht und vor allem sind die Insektenhotels, die man im Baumarkt kaufen kann, auch ganz, ganz schlecht gemacht. Also da finden maximal 1% der Wildbienenarten vielleicht irgendwie einen Lebensraum. Also macht's nicht, macht euch lieber einen naturnahen Garten.
Also lieber das Geld dafür sparen und dafür mehr in die eigene Natur investieren. Jetzt gehen wir mal quasi zu den etwas größeren Hotels. Im Winter, da legt man ja gerne Vogelfutter aus, damit die Vögel, die bei uns überwintern, eben auch entsprechend Nahrung finden. Im Frühjahr irgendwann möchten sie dann nisten und dann gibt's immer wieder natürlich auch Nistkästen, so Vögelkästen. Wie steht ihr da dazu?
Genau, also anders als bei den Insektenhotels sind Vogelnistkästen bei uns im Siedlungsraum tatsächlich notwendig, einfach weil viele Vögel in Baumhöhlen nisten, die man kaum noch findet. Also alte Bäume, die Baumhöhlen haben, die Astlöcher haben, wo einfach Vögel nisten können, gibt's in unseren Siedlungsräumen fast gar nicht mehr. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, wenn man sich Vogelnistkästen aufhängt, also Starenkästen oder Meisenkästen oder Kästen für Höhlenbrüter wie Sperlinge etc. Da kann man ganz viel machen. Da gibt's auch beim BUND bei uns welche zu kaufen. Also wenn ihr da Interesse habt, dann kommt gerne vorbei. Dann beraten wir euch auch. Man kann die auch toll selber basteln. Da gibt's auch Anleitungen bei uns auf der Homepage, wie man sowas selber basteln kann aus Holz. Und das ist durchaus eine sehr sinnvolle Maßnahme. Aber auch da muss man wieder dazu sagen, jetzt rein einen Vogelnistkasten aufzuhängen, bringt nicht so viel. Also es sollten halt auch irgendwie Strukturen da sein, wo Insekten zu finden sind. Gerade während der Aufzucht von den jungen Vögeln brauchen die halt Insekten. Also da bringt es nichts, wenn man jetzt irgendwie den Meisenknödel aufhängt oder so. Das ist für die Meisen und die Spatzen im Winter wunderbar, dass die im Winter da was finden, die erwachsenen Vögel, aber die jungen Vögel, die brauchen halt zur Aufzucht einfach ja Proteine in Form von Insekten. Das ist ganz arg wichtig.
Vielleicht, wenn wir noch kurz beim Nistkasten auch bleiben, wo hänge ich denn den idealerweise auf? Soll ich den ans Haus hängen? Soll ich den an den Baum hängen? Wo ist so ein Nistkasten idealerweise platziert, hoch, niedrig?
Genau. Also ganz wichtig ist, dass er vor Katzen geschützt ist, dass da Katzen nicht irgendwie rankommen. Da gibt's auch so Katzen- oder Marderschutz, kann man sich angucken im Internet. Wichtig ist, dass der eben ja relativ hoch aufgehängt wird, entweder in Bäume oder auch an die Hausfassade oder ähnliches. Also Starnkästen kann man auch einfach an einen hohen Pfahl hängen. Genau, und dann sollte er halt nicht an der Wetterseite hängen und auch nicht zur Südseite, wo jetzt voll die Sonne reinknallt, dann wenn es im Frühjahr heiße Tage gibt. Aber ansonsten kann man den eigentlich überall aufhängen, solange Katzen geschützt ist.
Vielleicht, weil wir bei dem Thema Katzen auch gerade sind, gibt es in der heimischen Natur in Unterstützung unserer Insekten und Tiere eventuell ein Problem, wenn man jetzt irgendwie Haustiere hat, gerade beispielsweise eine Katze, die dann durch den Garten streift, die dort vielleicht durchaus ja auch irgendwie vielleicht den Insekten oder auch den Igeln irgendwie ein bisschen zu Leibe rückt?
Ja, also ich glaube, die Insekten und die Igel haben da jetzt weniger ein Problem. Die Igel rollen sich zusammen. Also ich glaube, da kann die Katze jetzt wenig ausrichten. Tatsächlich ist es so, dass Katzen auch perfekte Vogelräuber sind. Also das ist leider so. Deswegen eben gerade Nistkästen Katzen geschützt aufhängen, dass die da möglichst nicht rankommen. Und wir plädieren immer dafür, dass man Katzen unbedingt kastrieren sollte, wenn die Freigang haben, eben dass die sich nicht unkontrolliert vermehren, weil sie bei uns eben natürlicherweise eigentlich nicht vorkommen und dann ein Stück weit auch gerade die Vogelvielfalt gefährden können. Also ja, einfach Freigängerkatzen unbedingt kastrieren. Und genau, ansonsten kann man natürlich nicht viel machen. Man kann ja nicht die Katze einsperren, nur dass sie keine Vögel frisst. Das ist halt auch natürliches Verhalten für die Katze.
Also die Katze, ein Vogelfeind, dementsprechend natürlich die Nistkästen besser platzieren, sodass die Katze da zwar zuschauen kann, aber nicht hinkommt.
Genau, richtig.
Und dann in Kombination natürlich mit einem naturnahen Garten finden junge Vögel dann auch entsprechend Nahrung, Lebensraum, um sich zu entwickeln. Und dann kann man dort wunderbar die verschiedenen Vögel beobachten. Die Plattform heute mit Jana Rettich, bei mir zu Gast vom BUND. Wir sprechen über naturnahe Gärten und es gibt noch ein paar Punkte, über die ich mit ihr sprechen will. Zum Beispiel auch, wie der Klimawandel das Klima vielleicht bei uns zu Hause im Garten verändert, was wir dagegen tun können. Nach einer kurzen Musikpause sind wir zurück.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Und der 2,6 Radio Free FM mit Jana Rettich vom BUND. Wir sprechen über naturnahe Gärten, haben uns eben darüber unterhalten, dass Nistkästen natürlich so, dass die Katze nicht hinkommt, den Vögeln Unterschlupf bieten, denn die typischen Astlöcher, hohle Bäume und so weiter kommen oft nicht mehr vor. Diese Bäume werden, ich hoffe, ich bin richtig der Annahme, meist auch aus Sicherheitsgründen entfernt, dass sie nicht irgendwann beim nächsten Sturm mal umfallen und irgendjemanden gefährden. Dadurch wird natürlich der Lebensraum für Vögel klein und mit Nistkästen können wir ihnen wieder neuen Platz geben, wo sie dann Unterschlupf finden und ihre Nachwuchs großziehen können. Ja, ich habe mit dem Thema nächsten Sturm schon ein Stück weit in die richtige Richtung vorgestoßen zu meinem nächsten Punkt. Die Unwetter bei uns nehmen zu, der Klimawandel ist in vollem Gange. Jana, wenn ich mit diesem Klimawandelblick ein Stück weit auf den eigenen Garten dann schaue, wie betrifft er mich? Muss ich vielleicht an der Stelle irgendwie mich darauf einstellen, dass ich meinen Garten dementsprechend ein bisschen anpassen sollte, muss, könnte?
Ja, genau, Thema Starkregen, Stürme und so weiter. Der Klimawandel allgemein. Also je weniger versiegelte Fläche ich irgendwo habe, desto besser bin ich natürlich bedient. Sprich, überall, wo ich Schottergärten habe, das sind auch versiegelte Flächen, ist schon mal ein No-Go. Je mehr naturnahe Strukturen, je mehr Bewuchs ich habe, desto mehr Wasser kann so ein Boden auch aufnehmen. Auch eine Wiese nimmt zum Beispiel viel mehr Boden auf als ein gemähter Rasen, viel mehr Wasser auf als ein gemähter Rasen. Genau. Und da kann ich tatsächlich auch im eigenen Garten viel tun, dass ich mich ein Stück weit da an die Folgen des Klimawandels anpasse. Andererseits ist es natürlich auch so, dass mit mehr Hitzetagen, mehr Sonne und so weiter ich den Garten vielleicht auch da ein Stück weit anpassen kann, muss. Und da ist es ganz arg wichtig, dass ich zum Beispiel Wasser sammle, dass ich einfach, wenn jetzt im Sommer über mehrere Wochen wirklich Trockenheit herrscht, dann muss ich einfach auch die Pflanzen im Garten vielleicht mehr gießen. Und da ist es dann ganz arg toll, wenn man Wasser sammeln kann, irgendwie in Regentonnen, in einer Zisterne etc., vielleicht auch vom Dach Wasser auffangen, dass ich da einfach Regenwasser nutzen kann, dass ich eben möglichst wenig Leitungswasser dafür brauche. Dann ist es auch so, ein Rasen zum Beispiel, damit der im Sommer grün bleibt, muss ich den bewässern, was total schwachsinnig ist. Wenn ich den einfach länger wachsen lasse, dann bleibt der automatisch grün. Also auch das ein Stück weit wieder zurück zur Natur bringt viel. Genau, was fällt mir dazu noch ein? Bäume, klar. Je mehr Bäume ich irgendwo in dem Garten habe, desto mehr Schatten habe ich, desto mehr Verdunstung habe ich im Sommer, desto kühler wird's auch an so einem Ort. Also wenn ich jetzt vergleiche so eine gepflasterte Straße mit Häusern und eine Straße, wo viele Bäume stehen, was da für ein Kleinklimaunterschied herrscht, das ist enorm. Also wer das in Ulm mal erleben möchte, der geht an einem heißen Tag in die Heimstraße, wo ganz viele alte Bäume stehen, und merkt, dass es da einfach um einige Grad kühler ist als in der Umgebung, wo keine Bäume stehen. Also ganz eindrückliche Erfahrung. Bin ich auch jedes Mal erstaunt, wie krass doch so Bäume einfach die Umgebung abkühlen.
Das heißt, Natur gibt uns eigentlich auch viel mehr Lebensqualität, wenn wir sie in unseren Lebensraum, in unseren heimischen Lebensraum vor allem vernünftig integrieren.
Unbedingt. Aber was mir dazu noch einfällt, ist auch eine Fassadenbegrünung. Also Fassadenbegrünung, beispielsweise Efeu oder Waldreben oder andere so Klimmpflanzen, die an Fassaden hochklimmen. Auch die sorgen für ein angenehmes Kleinklima und sind oft auch noch Nahrungspflanzen für Insekten. Also gerade Efeu, der blüht relativ spät im Herbst, September, Oktober. Wenn man damals an so einem blühenden Efeu vorbeigeht, da summt's und brummt's und flattert's, das ist enorm.
Also Möglichkeiten gibt es reichlich, ja, man muss eigentlich nur den Entschluss fassen, tätig zu werden. Und jetzt hat man vielleicht uns in den vergangenen, 60 Minuten sind es noch nicht so ganz, aber fast zugehört, hat mitgekommen, wie viele Pflanzen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Das ging dem einen oder anderen vielleicht zu schnell, oder vielleicht hat der ein oder andere auch noch mal explizitere Fragen, na, welche Pflanze wäre denn jetzt hier bei mir vielleicht auch ideal? Gibt es die Möglichkeit, den Kontakt zu euch herzustellen, dass ihr dort vielleicht unterstützt, dass man Fragen stellen kann, sich noch mal beraten lassen kann?
Ja klar, auf jeden Fall. Also gerne bei uns melden. Wir haben, wenn man jetzt im Internet noch ein bisschen weiter recherchieren will für sich, haben wir eine ganz tolle Homepage. Das ist www.bund-ulm.de. Und wenn ihr da unter dem Reiter Öko-Tipps auf naturnahe Gärten klickt, dann findet ihr wirklich etliche Infos, wie man das macht, wie man was für Wildbienen machen kann, für Schmetterlinge, wie man einen Teich anlegen kann, welche Pflanzen toll sind. Also wir haben da Pflanzenlisten mit ich glaube mehreren hundert Pflanzen, die toll sind, die ihr euch raussuchen könnt. Und wenn ihr weitere Tipps braucht, dann meldet euch auch gerne jederzeit bei uns. Wir beraten da natürlich auch am Telefon oder schreibt uns eine Mail bund.ulm@bund.net ist die E-Mail-Adresse. Also schreibt uns da gerne oder ruft uns an. Da helfen wir sehr gerne auch weiter.
Und sicherlich, wenn jetzt der ein oder andere sagt, ach Mensch, naturnaher Garten bei mir zu Hause oder wer keinen Garten hat, vielleicht auch bei mir auf dem Balkon, das ist mir nicht genug. Jetzt, ich bin motiviert, ich möchte noch viel mehr in die Richtung machen. Kann man bestimmt auch bei euch mitmachen, euch unterstützen, vielleicht dann mit entsprechend Know-how auch andere in ihrem Garten beraten. Ich denke, auch dort finden wir bei euch auf der Homepage Informationen und Kontakt.
Ganz genau, also da einfach auf die Homepage gehen, euch ein bisschen in den Rubriken umschauen, wie man bei uns mitmachen kann. Da gibt's ganz verschiedene Möglichkeiten, je nach euren Interessen. Oder meldet euch einfach bei uns.
Und dann könnt ihr gemeinsam mit der Jana für unsere Artenvielfalt, für unsere Insekten, für unsere Tiere und für unsere Natur etwas tun. Wir haben heute auf jeden Fall viel über naturnahe Gärten gesprochen. Wilde Ecken soll es geben. Pflanzen, die bei uns heimisch sind, um den Insekten Nahrung, Lebensraum zu bieten. So viele Möglichkeiten. Ich denke, da können viele tätig werden, viele sich mal in ihrem eigenen Garten umsehen, mal prüfen. Wie sieht's denn eigentlich bei mir zu Hause aus? Ist da noch alles quadratisch praktisch gut oder kann man an der Stelle vielleicht etwas unternehmen? Ich danke dir auf jeden Fall für die vielen Informationen für die vergangenen 60 Minuten, wo wir gemeinsam drüber gesprochen haben. Und
ja, danke auch von meiner Seite, dass ich die Möglichkeit hatte, über mein Herzensthema zu sprechen und da ein bisschen Infos zu liefern. Hat Spaß gemacht.
Mir hat es auch Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir gemeinsam die Hörerinnen und Hörer informieren konnten und dass vielleicht es hilft, der Natur hier unter die Arme zu greifen. Danke dir auf jeden Fall.
Ja, danke auch.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.